Mein Name ist Schmidt. Ich möchte gerne, dass die Diskussion nicht nur über vorrangig Verbote weitergeht. Denn über Verbote ist der Verlust der Mitte nicht zu erklären, auch nicht zu lösen. Verbote sind ein untergeordnetes Problem bei der Gegenstellung des solchen Namens. Zweitens stelle ich fest, dass es eine, nur zweitens, ich habe noch nicht. Stelle ich eine, in der Diskussion des Podiums eine gewisse Begriffsverwirrung fest. Die einen sprechen von Nazis, Herr Minister, die anderen sprechen von Rechtsextremisten, mehr Waffen, die anderen sprechen von Rechtspopulisten. Die Grenzen verschwimmen und stören den Wiedergewinn der Mitte, wenn ein solches Begriffsdurcheinander in der Diskussion um sich greift, drei sehr verschiedenen Bevölkerungsgruppen, es gibt Übergänge, aber Verschiedenheiten, in einen Topf geworfen werden und mit den gleichen Argumenten einzustellen.
Vielen Dank, Herr Schmidt, da haben Sie absolut recht. Also in beiden Punkten, Punkt 1 sozusagen, klar, das ist jetzt eben auch eine spannende Ausprägung dessen, was wir aus Einstellungen eben für die praktische Arbeit im Innenministerium rausschließen. Aber Sie haben schon recht, dass wir eben da nochmal ein bisschen breiter den Blick sicherlich auch weiten müssen. Und was diese Begriffsklärung angeht, da bin ich ganz bei Ihnen. Deswegen hatte ich am Anfang meines Vortrages ja auch versucht, klarzumachen, was wir Unterschiedliches in der Studie messen. Und es nützt uns allen nichts, wenn man dann sozusagen rechtspopulistische Einstellungen und Rechtsextreme in einen Topf wirft. Da bin ich ganz bei Ihnen, gerade eben weil wir zum Beispiel in der Mitte-Studie den Unterschied machen zwischen sozusagen dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, auf dem sich RechtspopulistInnen in der Regel sozusagen noch befinden, und eben rechtsextremen Menschen, die tatsächlich ganz bewusst diese FTGO abschaffen möchten, das teilweise mit Gewalt und sozusagen antidemokratischen Mitteln. Da müssen wir klar trennen, da haben Sie absolut recht. Was die Verbote angeht, wollte ich gerne einhaken, weil das hatte ich mir nämlich vorhin auch schon notiert. Vielen Dank also für diese Frage. Ich habe mir aufgeschrieben, sozusagen hilft verbieten, und das wäre sicherlich auch eine Frage, die wir in der Runde debattieren können. Ich bin da auch sozusagen in meinem Herzen gespalten, dass zwischen sozusagen klar antidemokratischen, gewaltorientierten, rechtsextremen Sachen, die man, finde ich, als Demokratie auch nicht aushalten muss. Also ich finde, da ist eben so eine Linie, wenn es menschenfeindlich wird, wo man auch sagen kann, man kann es verbieten und man sollte es, um eben allen anderen auch zu zeigen, da ist die Linie, das ist, so weit lassen wir euch gehen, aber darüber hinaus nicht. Und auf der anderen Seite eben natürlich niemanden mit Verboten bekehren. Also wir müssen eben viel mehr Prävention und Bildung und Debatte haben als Verbote, auch da. Ganz klares Ja an Sie, Herr Schmidt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann schaue ich mal in die Runde. Genau, ich sehe eine erste zaghafte Meldung hier. Herr Poppenheger dann und vielleicht noch eine Frau als Dritte. Okay, danke. Gut, Sie fangen an, bitte.
Ich habe eine Frage. Ich möchte auch gerne den Wechsel machen von den schmutzigen Rechtsrockkonzerten zu den sauberen Gärten der Neueigenheimbesitzer in Thüringen. Wenn ich mit dem Fahrrad mit meiner Frau durchs Weimarer Land fahre, begegnet mir Wohlstand, Schönheit, Prosperität. Ob man von Kranich, kann man Kranichfeld, kann man fahren bis Bad Sulza, ist das hübsch, ist aufgeräumt. Wohlstand, extrem geringe Arbeitslosigkeit, 25% AfD. Da bin ich bei der Mitte. Erklären Sie mir dieses Phänomen. Wir kennen das aus Österreich, wir kennen das aus der Schweiz, wir kennen das aus den aufgeräumten Wohlstandsoasen Bayerns. Jetzt sind wir also auch in Thüringen soweit. Als wir 20% Arbeitslosigkeit hatten, hatten wir keine 20% Populisten im Parlament. Jetzt haben wir 5% Arbeitslosigkeit und 20% Rechtspopulisten oder 25%. Können Sie mir da etwas erklären, wo ich ein bisschen ratlos bin?
Fang du mich an, Herr Mayer ergänzt.
Alles klar, ich versuche es kurz zu fassen, aber über dieses Thema könnte man Tage reden. Aber die Literatur, und ich glaube, dass das in der Praxis auch hält, nennt es sozusagen die drei Krisen. Also man hat halt eine Krise sozusagen der Wirtschaft. Also es gibt Menschen, die darum kämpfen, sozusagen zu überleben. Und zwar nicht nur aktuell, also nur weil man einen Job hat, heißt das ja noch lange nicht, dass man total sicher in seinem Leben ist. Also sozusagen so Entwicklungen wie Globalisierung, wie Arbeitsmarktbewegung, wie die Frage, reicht meine Rente? All das treibt auch Menschen um, die gute Arbeit haben oder die zumindest gut davon jetzt leben können. Und dazu noch die vielen anderen, die 2, 3 Jobs brauchen, um aufzustocken und so weiter und so fort. Krise Nummer 1. Also sozusagen die die ökonomische Mitte ist nicht gleich die gesellschaftliche Mitte. Das heißt nicht, dass man nur, weil man einen Job hat, dass man gut dran ist. Krise Nummer zwei ist sicherlich eine Identitätskrise, also die Frage, die globale Welt verändert sich, was macht mich in meiner Identität aus, was passiert mit meinem Kulturkreis, wenn hier gefühlt so viele fremde Menschen kommen, die anders ticken als ich. Das ist ja auch spannend, dass diese Werte höher dort sind, wo es weniger Kontakt zu den Fremden gibt. Kontakthypothese baut da ganz klar Ängste ab, aber es ist natürlich nichts, was man sozusagen wegreden kann. Natürlich ist das was, was die Menschen beschäftigt, das ist Krise Nummer zwei. Hat auch wieder gar nichts mit dem Einkommen zu tun oder mit dem Wohlstand. Im Gegenteil sogar, die Angst, dass man das, was man hart sich erkämpft hat, verlieren könnte oder dass man das, was man hart erkämpft hat, viel härter erkämpfen musste als die, die jetzt kommen und alles geschenkt kriegen. Ich reproduziere Kurzvorurteile, Entschuldigung, ist ein zweiter Punkt. Und der dritte Punkt, der meines Erachtens total wichtig ist, ist sozusagen die Repräsentationskrise. Diese Frage, wie bin ich wirksam in dem? Kann ich noch entscheiden über mein eigenes Leben? Wer entscheidet über das, was mit mir hier passiert? Ist das sozusagen der gewählte Kommunalpolitiker oder die gewählte Bundespolitikerin oder sind das amerikanische NATO-Entscheidungen, EU-Entscheidungen, so ganz weit weg. Wo kann ich mich einbringen? Bringt meine Stimme bei einer Wahl noch was? Also all diese Sachen. Und da können wir sicherlich mit Bildung und Debatte ran, aber auch das ist eine Krise. Und meine These ist, dass die in Ostdeutschland stärker ausgeprägt ist als in anderen Regionen, einfach weil hier so viele Umbrüche in jeder Familie waren. Die Leute haben so hart gekämpft, selbst die, die jetzt besser dran sind als vor 30 Jahren. Es gibt viele Familien, die besser dran sind als vor 30 Jahren. Aber der Kampf und der Weg dahin. Und jetzt zu sehen, dass man selbst vielleicht härter kämpfen musste als jetzt andere und das sorgt so für Unruhe und vielleicht auch die Sorge, dass man nicht schon wieder einen Umbruch mitmachen möchte. Ne? Also da könnte man Stunden drüber reden. Aber vielleicht sind das ein paar Punkte, die Sie zum Nachdenken bringen können.
Genau, was Franziska Schröder jetzt schon sehr schön in den drei Krisenmomenten angesprochen hat, ist vielleicht, um das auch nochmal aus dem Thüringen-Monitor reinzubringen, wird hier auch sehr stabil und auch sehr konform zu den Ergebnissen der Mitte-Studie unter den Begriffen Status, Verlustangst und relative Deprivation gemessen und immer wieder attestiert, dass das sozusagen die größten Einflussfaktoren und Aufklärfaktoren sind für den Rechtsextremismus. Beides Phänomene, die du gerade schon beschrieben hast, Statusverlust, der Angst, den eigenen Status wieder zu verlieren und eine relative Deprivation, nicht den gerechten Anteil am Leben zu haben. Herr Mayer ergänzt.
Ja, das ist, was mich auch Tag ein, Tag aus umtreibt. Also ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Man fährt durch eine Gegend, wunderschön, ein schön angelegter Garten und da steht ein Flaggenmast mit der Reichskriegsflagge. So, und dieses Phänomen, sage ich mal, dass diese Menschen, es reicht weit hinein, auch in sehr wohlhabende Schichten, wo man nicht davon ausgehen muss, dass die nochmal in Schwierigkeiten geraten. Ich habe mit solchen Menschen geredet und es ist für mich, glaube ich, ein wesentlicher Faktor ist, dass wir auch, und da muss man mal selbstkritisch sein als Politiker, warum haben wir diese Menschen verloren? Ich glaube, es handelt sich bei dieser Bevölkerungsgruppe auch ein Stück weit um Modernisierungsverweigerer, die einfach irgendwie jetzt sagen, mir reicht's jetzt. Also wir haben jetzt ganz viele Dinge haben sich verändert. Da wurde viel für, sag ich mal, für einzelne Gruppen gemacht im Bereich, sag ich mal, jetzt Gender-Themen stehen im Vordergrund. Bitte nicht jetzt gleich so verstehen, dass ich das teile. Ich sag's nur, ich gebe es mal, versuch's mal wiederzugeben. Man hat die Wehrpflicht abgeschafft, warum eigentlich und. Also das heißt, das Land modernisiert sich ständig auch in einer Koalition, die ja jetzt, sag ich mal, lange Jahre eine große, in Anführungszeichen, Koalition ist, mit einer Kanzlerin. Die Unterscheidbarkeit ist nicht mehr gegeben, meines Erachtens jetzt auch in dieser Regierungskonstellation zwischen eher konservativen Strömungen und eher progressiven Strömungen. Und jetzt sind ganz viele Menschen, haben jetzt für sich entschieden, da mache ich nicht mehr mit. Und zwar grundsätzlich ist egal, was ihr macht, was ihr mir erzählt, im Klimaschutz, glaube ich euch nicht mehr. Polizei, Kriminalitätsstatistik, alles gefälscht, glaube ich euch nicht mehr. Da kommen wir auch zu den Punkten, die Sie eben angesprochen haben, dass da Legenden erzählt werden, was alles schon von im Ausland gemacht wird und so weiter und so fort. Ich war gerade in Russland, das ist übrigens auch ein Thema, das Verhältnis zu Russland. Gestalten wir auf eine Art und Weise jetzt, sag ich mal, sehr westlich. Die Menschen hier fühlen sich da nicht mit einverstanden. Die Menschen hier wollen ein gutes Verhältnis mit Russland, wohl wissend, dass in Russland die Demokratie nicht sonderlich gut dasteht, aber nichtsdestotrotz. Und das summiert sich auf und irgendwann sagen die Leute, Schluss, mir reicht's, ich will von euch nichts mehr hören. In Kranichfeld ist mir das passiert, da war ich in einem Biergarten, ich wurde erkannt, kam ein Mann auf mich zu, im Oktober seid ihr alle weg. wir werden euch alle beseitigen. Das sind Menschen aus der Mitte, in Anführungszeichen, vom äußeren Anschein her, ganz normale Mitte, und das passiert. Und da frage ich mich eben auch, wie holst du die wieder ab? Wie holst du die wieder ab? Und das ist unsere Aufgabe als Politik, auch und gerade in Berlin, sag ich mal, weil ich schon feststelle, dass wir, sag ich mal, was unsere Themen anbelangt und die Themen, die in Berlin häufig in den Schlagzeilen stehen, wenn es darum geht, einen Verfassungsschutzpräsidenten auszutauschen, das interessiert die Menschen hier gar nicht. Oder vielleicht doch, weil sie sich drüber aufregen und wieder das in das Schema passt, seht ihr mal, die da oben, die kümmern sich wieder nur um sich selbst und so weiter. Es ist unsere verdammte Aufgabe von Seiten der Politik, das irgendwie besser in den Griff zu bekommen. Das Rezept dafür kann ich jetzt heute Abend auch nicht wirklich sagen, aber ich glaube, vieles deutet darauf hin, dass wir in Berlin mal wieder eine Situation bräuchten. Entweder gibt es eine konservative Regierung oder es gibt eine progressive Regierung. Die arbeiten sich aneinander ab, Opposition und Regierung. Man hat Unterscheidbarkeit und da können sich die Leute irgendwo wiederfinden.
Das hat aber was mit Zweibahnstraße zu tun. Die Bürgerinnen müssen dann natürlich auch mitmachen wollen.
So, ich bringe aber nochmal einen neuen Aspekt rein. Sie haben alle recht mit dem, was Sie sagen. Ist ja auch alles so ein bisschen Bestandteil der Studie. Ich hatte übrigens in Chemnitz die schöne Begegnung mit, wir haben es schon einmal geschafft, ein System zu stürzen, das schaffen wir auch wieder. Wo ich dann sagen würde, den können wir eventuell nicht mehr zurückholen. Aber ein Aspekt, den die Mitte-Studie aufmacht, ich glaube, das kam, wenn ich mich jetzt recht erinnere, kam das vor 2 Jahren in der Studie das erste Mal, war auch so die Verknüpfung des neoliberalen Gedankengutes mit rechtsextremen Einstellungen. Ich denke, dass das Eindringen des Neoliberalismus und der Logik, Menschen in nützlich und unnützlich einzuteilen, auch sehr, sehr viel damit zu tun hat. Und das sehen wir ganz erschreckend an der Zustimmung zur Ablehnung von Menschen, die arbeitslos sind. Und jetzt überlegen wir mal, seit es das System Hartz IV gibt, was haben wir denn seitdem? Wir werden zugeknallt mit Schlagzeilen, die nur diese Stereotype bedienen. Es gibt ganze Fernsehsendungen, die nichts anderes tun, als uns zu zeigen, wie sehr dieser Stereotyp und dieses Vorurteil stimmt. Wir haben das ist nur der eine Bereich. Wir reden nicht nur von der Neoliberalisierung des Arbeitsmarktes. Wir reden da im Krankenhausbereich. Wir reden im Bildungsbereich. Überall geht es um die Frage, was nützt es uns und was nützt uns nichts? Wer ist was wert und wer ist was nicht? Was an verschiedensten Sachen eben festgemacht wird. Und wenn ich dann irgendwie feststelle, also die Flüchtlingsdebatte läuft zum Beispiel auch sehr stark nach dieser Nützlichkeitsdebatte. Da haben wir auch wieder sehr hohen Anschlusswert. Wir haben übrigens auch die Zustimmung von Wählerinnen der FDP zu Antisemitismus erschreckend hoch. So, also es gibt da verschiedene Verknüpfungen. Ich würde mir wünschen, dass das nochmal irgendwie so ein bisschen mehr beleuchtet wird, weil gibt dann tatsächlich auch mal Handlungsansätze. Repräsentationskrise ist immer so eine Frage, wenn sich die Leute nicht repräsentiert fühlen, weil sie keine rassistischen Anknüpfungspunkte finden. Alles klar, will ich gar nicht lösen. Aber wenn die Leute rassistische Einstellungen haben, weil neoliberales Gedankengut und damit eben schon so ein bisschen die Wurzel der Ungleichwertigkeit von Menschen, wenn die damit gesät wird, da kann ich irgendwo angehen. Und es erklärt eben auch, wenn ich dann plötzlich feststelle, ich bin irgendwie in dieser Kategorie gelandet, dass ich als unnützlich gelte in dieser Gesellschaft, warum auch immer. Und plötzlich kommt jemand um die Ecke und bietet mir alleine aufgrund der Tatsache, dass ich weiß bin, dass ich Deutsche bin, bietet mir ein hervorragendes Modell, an dem ich mich selber irgendwie so ein bisschen aufwerten kann gegenüber anderen. Ja, warum nicht? Selbstverständlich kann ich, es gibt das einen sehr, sehr großen Anknüpfungspunkt. Also da vielleicht nochmal, würde ich mir sehr wünschen, dass das nochmal so ein bisschen intensiver debattiert wird und beleuchtet wird in der nächsten Mitte-Studie vielleicht.
Ich habe die Rednerinnenliste im Blick und sie wird von Minute zu Minute länger. Herr Poppenheger war der Nächste, der sich gemeldet hat.
Ja. Das ist wichtig, was gesagt worden ist. Ich bin ja auch Zeit, deswegen will ich nochmal an anderer Stelle deutlich machen, dass es nicht so einfach ist, dass sich alle Menschen links der Mitte einig sind. Ich glaube, dass viele Menschen in Thüringen auch darunter leiden, dass der Innenminister nicht so viele Möglichkeiten hat, wie er sich selbst wünscht und wie er auch kämpft, im Bereich der Repression, was Rechte veranstaltet. Und deshalb hat das Innenministerium zu Beginn der Legislatur einen Gesetzentwurf gemacht, wo klargestellt werden sollte nach dem Thüringer Versammlungsrecht, dass die Rechtsradikalen, ich nenne jetzt mal so, nicht mehr an jedem Ort, zu jeder Zeit, nicht im Buchenwald, nicht in Dora, nicht in den Außenstellen der KZs, nicht an jedem Tag, nicht am Geburtstag von Rudolf Hess demonstrieren dürfen. Und jetzt kommen wir in eine sehr spannende Diskussion, weil das Innenministerium, ich denke, der Innenminister, der teilt auch nach wie vor diese Auffassung, das in das Kabinett eingebracht hat. Und nicht die Grünen, deswegen nur die Linke hat es nicht zugelassen. Im Ergebnis, weil sie sagen, nein, das greift zu sehr in die Demonstrationsrechte. Wenn jetzt Vertreter kommen aus bestimmten Bereichen, die dann sagen, Stichwort Sandro Witt, man müsste doch viel mehr repressiv sein in diesen Bereichen, dann sage ich, meine Erfahrung ist, es ist versucht worden, es gibt den Gesetzentwurf, man braucht dem nur zuzustimmen. Das ist aber nicht der Erfolg. Deshalb bitte ich auch nochmal an der Stelle etwas differenzierter zu sein. Ich bin sicher, dass der jetzige, der früheren kann ich sagen, Innenminister nicht versucht hat, aber der Gesetzentwurf, dass die Nazis nicht überall, an jedem Ort, an jedem Tag demonstrieren sollen, ist im Kabinett in der Linkspartei. Deshalb sage ich nochmal, wir müssen auch an der Stelle schauen, was wollen wir an Repression? Und an dieser Stelle bin ich offen, ich kann das mehr sein als der Innenminister, der sehr höflich ist, auch zu der eigenen Regierung wirklich. Ich sage, an der Stelle brauchen wir mehr Repression.
Dankeschön. Eine kurze Reaktion von Romy Arnold.
Immer wenn man mit Repression beginnt in einem Feld, das ein Grundrecht darstellt, was die Versammlungsfreiheit ist, läuft man Gefahr, dass man damit die Tür geöffnet hat, dass es einem irgendwann auch selbst trifft, wenn die Mehrheitsverhältnisse sich ändern. Und mir ist im Moment kein einziges Versammlungsgesetz auf Länderebene bekannt, das verhindert hat, dass in Sachsen, wo es ein Versammlungsrecht gibt, was eigentlich gegen solche Tage vorgehen sollte, die Nazis haben es trotzdem geschafft, weil nämlich über dem Landesrecht immer noch mal das Bundesrecht steht und die gesagt haben, es ist eine Einschränkung, geht so nicht durch. So, und deswegen sind da die Akteurinnen und Akteure immer sehr vorsichtig, sage ich jetzt mal. Wenn irgendwann jemand mit dem Entwurf um die Ecke kommt, der uns hilft, gerne. Aber für Thema würde es uns halt nichts nützen. Für den Problemaufriss, den ich eben noch aufgemacht habe, würde es uns nicht nützen. Der Herr hat es hier vorhin auch gesagt, Verbote, ne? Ist eben auch immer noch mal so eine Frage. Wir sind deswegen sehr dankbar dafür gewesen, dass der zweite Vorstoß, der kam von der CDU, der wirklich sehr, sehr gruselig war. Ich glaube, davon hast du jetzt ja auch gerade, den wolltest du jetzt mit Sicherheit nicht verteidigen, aber der zeigte dann eben, wohin die Reise geht, wenn wir einmal dieses Recht anfassen. Und da ging es auch ganz schnell, dass man am Tag der Befreiung nichts mehr machen kann. Und dass der 1. Mai irgendwie auch so ein bisschen auf so einer Liste stand von Tagen, die so eine historisch sensible Bedeutung in Diktaturen in Deutschland, und damit ist eben nicht nur eine gemeint, sondern alle. Und deswegen da bei dem Thema immer höchste Vorsicht, wollte ich jetzt nur noch mal kurz auch den Herrn Witt mit in Schutz nehmen, der sich hier nicht selber verteidigen kann.
Okay, vielen Dank. Jetzt haben Sie das Wort.
Ich komme aus einem kleinen Dorf an der Grenze zu Hessen, 220 Leute. Wir haben ungefähr 50% AfD-Wähler. Trotzdem haben wir ein schwules Ehepaar, das gerade ein Haus baut und in der Feuerwehr tätig ist. Wir haben einen Bürgermeister, dessen Tochter mit einem Schwarzen befreundet ist, das schon viele, viele Jahre. Eigentlich ist die AfD bei uns gar nicht das Problem im Ort, man kommt gut zurecht. Wir haben übrigens auch 80 syrische Flüchtlinge, das muss man vielleicht auch noch sagen. Was uns im Moment Probleme macht, vielleicht spreche ich da besser nur von mir, und dann danke ich Ihnen, Frau Arnold, sind eigentlich die Linken. Wir haben nämlich außer der Rot AfD Wählerzahl auch das Zentrum für politische Schönheit zu Gast. Sie ahnen es vielleicht, ich lebe in einem Ort zusammen mit Björn Höcke. Ich versuche schon lange zu verstehen, wie 50% AfD zustande kommen. Ich kann es Ihnen nicht sagen, ich lebe seit 1993 da, bin im Westen geboren, habe ganz bestimmt alles getan, um den Ort mit nach vorne zu bringen. Ja, und jetzt haben wir eine Situation, die existenzbedrohend ist, und da muss man vielleicht auch nochmal gucken, die sozialen Medien, die geben uns den Rest gerade. Und der Gasthof, den wir haben, war immerhin Thürings bester Gasthof vor 3 Jahren oder so. Und jetzt steht uns Wasser bis zum Hals.
Danke für Ihren Eindruck und für die Wortmeldung. Franziska Schröter reagiert.
Wir hatten sogar im Vorfeld ge-E-Mailt, von daher schön, dass ich jetzt mein Gesicht zu Ihrem Namen habe. Schön, dass Sie heute hier sind. Ich kann auf die spezifischen Gegebenheiten vor Ort am wenigsten eingehen im Verhältnis zu euch dreien. Aber eine Sache ist mir wichtig, und das zeigt sich jetzt gerade wieder aus Ihrem Bericht, dass, ich meine, gerade die Art, wie man miteinander kommuniziert, und das hat Internet und Online nicht besser gemacht, sehr, sehr polarisiert ist, und dass sozusagen so Gegensätze aufeinanderprallen und dass dann gerade in solchen kleineren Ortschaften, wo man tagtägliches miteinander aushalten muss, eben das total schnell eskaliert. Und das ist eigentlich sozusagen mein Plädoyer dafür, dass wir eben versuchen müssen, immer miteinander im Gespräch zu bleiben, auch wenn es wehtut, auch wenn es die eigene Blase verlässt, was nicht heißt, dass ich bereit bin, mit Rechtsextremen zu debattieren und denen noch ein Podium zu bieten, weil da hört das für mich auf, weil da ist auch kein echter Austausch mehr möglich. Aber all diejenigen jenseits dessen, die sich auch für Demokratie einsetzen wollen, egal ob sie sich rechts oder links verorten, dass man da im Gespräch bleibt und diese andere Sichtweise miteinander irgendwie aushandelt. Und Demokratie ist super anstrengend, das haben wir jetzt auch gerade bei diesen Einlassungen zum Versammlungsrecht ja gemerkt, das ist manchmal total nervig. Ich glaube, Winston Churchill war es, der mal gesagt hat, Demokratie ist Mist, aber es ist immer noch die beste Staatsform, die wir haben. Es ist halt pluralistisch anstrengend, wenn man selbst was abgeben muss, um andere Minderheiten auch zu schützen. Und da müssen wir eben irgendwie miteinander reden. Das ist das, was ich eigentlich sagen will.
Also ich habe das mitverfolgt, auch was Sie persönlich betrifft in Bornhagen. Die Situation ist natürlich jetzt aufgeheizt und man kann auch darüber streiten, ob man, sage ich mal, ob das Zentrum für politische Schönheit mit der Aktion, was letztendlich die Effekte sind. Was ich feststelle ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in eine andere Ortschaft schaue, die stark von Rechtsradikalismus betroffen ist, Thema ist diese Gleichgültigkeit, die immer mehr Platz greift, dass es irgendwo, das ist wie so Gift, was eingesickert ist, was den Menschen, was sie dann zu Aussagen verleitet, wieso, was habt ihr denn jetzt dagegen, das sind junge Leute und die haben danach doch alles wieder schön aufgeräumt und es ist doch eigentlich gar nicht so schlimm, lass sie doch mal machen. Und das ist ein Gift, was eingesickert ist, jetzt nicht erst die letzten Jahre, sondern über Jahrzehnte, kann man sagen. Und da frage ich mich halt auch, das Gegenmittel dagegen ist, wie soll ich sagen, Engagement, zivilgesellschaftliches Engagement. Das kommt einem so leicht über die Lippen. Wenn man selber nichts macht, dann kann man lange einfordern, sich zu engagieren. Das sind dann immer ganz wenige, die den Mut haben, irgendwas zu machen. Aber die breite Masse steht hinter den Gardinen und schaut zu und macht nichts. Und das ist das Problem. Wir haben auch in Thüringen wahrscheinlich den Fehler gemacht, zu lange wegzuschauen. Die Entwicklungen sind älter. Es ist gewachsen über die Jahre. Man hat es nicht problematisiert, dass Immobilien gekauft wurden. Und jetzt stellen wir fest, dass in diesen Immobilien plötzlich was passiert. Dort treffen sich die Leute und es wird immer abstruser. Da wird dann quasi für sozial schwache Deutsche werden Flohmärkte gemacht. Es werden günstig Kinderklamotten weitergegeben und so weiter. Es werden Liederabende veranstaltet und so weiter. Und das Gift sickert immer weiter ein. Plötzlich macht die Feuerwehr dort ihre Hauptversammlung in dieser Gaststätte, die bekanntermaßen Rechtsradikalen gehört und so weiter. Ja. Wo ist die Zivilgesellschaft? Stelle ich jetzt mal auch mal ein bisschen provokativ in den Raum. Wo sind die Gewerkschaften? Wir haben eben interessante These oder Feststellung gehabt, dass gerade auch bei Gewerkschaften rechtspopulistische Einstellungen weit verbreitet sind. Jetzt darf ich auch mal die Frage stellen, wo sind die Gewerkschaften im Thema? Zum Beispiel sehe ich sie eher wenige, die dort sind. Das sind dann wieder andere. Also insofern, es ist letztendlich eine breite gesellschaftliche Aufgabe, die wir wahrnehmen müssen.
Weil Sie mich direkt angesprochen haben, es ist natürlich unfassbar schwierig, auf sowas zu antworten, weil ich das durchaus nachvollziehen kann. Also ne, meine Familie kommt selber aus einem sehr kleinen Dorf in der thüringen-ländlichen Region. Wenn ich mir vorstelle, das dort vor Ort zu haben, ist es natürlich nervig. Und ja, wenn Sie sagen, ich habe ein Problem mit den Linken, weil im Endeffekt, wenn die gehen würden, so, dann wäre im Dorf wieder alles ruhig. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwo in Thüringen, gerade so im ländlichen Bereich, ein schwarzer Mensch bin, dann ist es egal, dann ist es eher für mich problematisch, wenn die Linken irgendwo weggehen. Weil das, was Björn Höcke tut, nämlich seinen Rassismus zu verbreiten, der in vielen Teilen unwidersprochen bleibt, das hängt diesen Menschen immer nach. Die werden die finden eine neue Form rassistischer Gewalt. Das sehen wir, wenn wir uns die Zahlen aus der polizeilichen Kriminalstatistik angucken. Das sehen wir uns, wenn wir die Opferfälle angucken. Die sind mit einer neuen Form von Gewalt konfrontiert. Und das erleben die jeden Tag. Und wir reden auch von rassistischen Übergriffen, die manchmal eben nur beleidigend sind, die das jeden Tag haben. Die würden sich wahrscheinlich auch wünschen, dass Björn Höcke wegkommen würde, weil dann hätten die eventuell keine Probleme mehr, was auch nicht stimmt, weil wir kennen ja jetzt die Studie, beziehungsweise die Entwicklung schon seit Jahren und die haben das. Und man kann sich gut und redlich darüber streiten, ab wann zivilgesellschaftliches Engagement wirksam ist und ab wann nicht. Aber sie hat zumindest den Effekt, dass es Björn Höcker auch mal nervt und dass er es auch mal sieht, wie es ist, in dem Fokus zu stehen. Das ist eine Begleiterscheinung, dass das sie eben auch trifft, obwohl sie höchstwahrscheinlich nichts dafür können. Aber dann ist doch nicht das Problem, dass die mit den Linken haben, sondern eigentlich mit den Rechten. Ja, gerne.
Also ich bin bei uns im Ort, wir haben Mittelalterverein, ich bin in zwei Vereinen und habe mich lange mit den Kreuzzügen beschäftigt und irgendwie ist es ja so, wenn man meint, man hat das Recht auf der Seite, dann sind alle Mittelrecht und das ist egal, ob das die AfD, die Rechten sind oder die Linken und das ist das, was ich meine. Ja? Also wir haben bei den 220 Bewohnern, ich will es nochmal sagen, auch 80 Syrer und die laufen natürlich durch unseren Ort und die werden auch nicht behelligt oder in irgendeiner Form. Ne? Aber was im Moment bei uns stattfindet, ist Sippenhaft fürs ganze Dorf. Und da würde ich sogar sagen, das ist so ein bisschen auch die Fassungslosigkeit und auch, dass man nicht weiß, wie gehen wir denn jetzt mit dem Herrn Höcke um? Super, der kriegt da einen auf den Latz. Was mit den anderen ist, ich habe es auch in der Zeitung gesagt, da hieß es dann, naja, dann wird es halt Kollateralschaden hat beim Zweiten Weltkrieg auch.
Ich als Dresdnerin kann sehr gut nachempfinden, Ihnen, wie sich Sippenhaft anfühlt. Überall wird man auf Pegida angesprochen. Und trotzdem möchte ich Romis Punkt da definitiv unterstreichen, dass eben die sagen progressiven, ich will nicht mal sagen links, aber die progressiven und demokratischen Kräfte, die auf ein Problem hinweisen, sehr schnell in die Gefahr geraten, als die Krawallmachenden irgendwie gebrandmarkt zu werden. Und wenn die nicht da wären, wäre es ja alles schön ruhig. Wir hatten diese Diskussion zuhauf Anfang der 2000er, Ende der 90er, in diversen Kommunen, wo irgendwie Bürgermeister meinten, wenn man diese Gegendemo verbietet, wäre Ruhe und dann würden die Rechten ja keine Plattform bekommen und dann wäre das Problem ganz schnell wieder weg. Wir haben in den letzten 10, 15 Jahren gelernt, dass es nicht so ist und dass erst sozusagen zivilgesellschaftliches Engagement von allen progressiven Kräften eben da hilft und dass die dann sich engagieren, sich schnell in der Minderheit fühlen in so einem Ort sozusagen, weil sie sagen, genau, und naja, und das ist halt eine total schwierige Debatte und das wird immer schwieriger, je kleiner und persönlicher es wird, ne, ohne Frage. Aber ich warne davor, sozusagen die auf Missstände hinweisen, dann dafür schuldig zu sprechen. Das ist ja das, was auch uns passiert auf einem ganz anderen Level, dass wir dafür angegriffen werden, dass wir behaupten, es gäbe rechte Einstellungen in der Bevölkerung, als ob wir sie machen würden. Wir weisen aber eben darauf hin und der Bote ist halt tendenziell derjenige, der dann erschossen wird. Ne? Von daher starkes Plädoyer dafür, diesen Kampf muss man führen und darf man Kommunen auch nicht alleine lassen. Also das ist dann der nächste Punkt. Das Brandmarken hilft nichts, das sozusagen in Lager aufteilen hilft nichts. Also da muss ein Moderationsprozess rein, da muss man miteinander diskutieren, da muss irgendwie Geld und Expertise rein, um Kommunen zu stärken bei sowas.
Also ich war in diversen Bürgerversammlungen jetzt in Magdala, in Mattstedt, in Thema und so weiter und tatsächlich die meisten Leute, die dorthin kamen, hatten Angst vor der linken Gegendemonstration und vor den Schäden, die da gegebenenfalls angerichtet werden. Und da ist es dann unsere Aufgabe, sage ich mal, auch als Politikerinnen und Politiker aus der Mitte, ich zähle mich da dazu, links von der Mitte, dann hinzugehen und den Leuten zu sagen, nein, das ist nicht unser Problem, die linke Gegendemonstration, sondern das Problem ist derjenige oder das sind diejenigen, die hier, sage ich mal, rechtsradikale Umtriebe machen. Das ist das Problem. Und ich erlebe sehr stark die Kirchen, gerade auch in Südthüringen, als die letzte Bastion, die da noch was auf die Beine stellt. Und ich habe gewisse Vorbehalte, oder beziehungsweise das, was das Zentrum für politische Schönheit, ich habe da auch so meine Erfahrungen gemacht. Man hat die Polizei gerufen, die kam dann auch, aber es wurde dann in den sozialen Medien verbreitet, auch die Thüringer Polizei käme nicht, man wäre nicht geschützt worden und so weiter und so fort. Es ist so schön, dieses Bild zu bedienen, dass in Thüringen eigentlich im Grunde in weiten Landstrichen, sage ich mal, die Demokratie schon verloren ist. Ja, es sind schon Gebiete geworden, die national befreit sind. Das ist natürlich auch ein Bild, was man wunderbar transportieren kann. Als Mattstedt nicht stattgefunden hat, es waren alle Fernsehteams da, die wollten die Bilder haben von den Nazis, die haben sie nicht bekommen und die mediale Berichterstattung war minimal, weil es einfach auch nicht da reingepasst hat. Ja, auch dasselbe Thema in Magdala, die Wiese Magdala war direkt vor, sag ich mal, der Silhouette von Buchenwald. Und es war israelisches Fernsehen, es war amerikanisches, britisches, es waren Reporter aus New York da, die wollten genau diese Bilder haben und sie sind nicht gekommen. Und das deutet schon darauf hin, dass wir aufpassen müssen, auch was medial passiert, ja, dass wir nicht in das Bashing kommen, das Ostbashing, Aber gleichzeitig dürfen wir auch mal oder müssen wir uns Gedanken machen, wie was wir selbst dazu beitragen können, dass es nicht in diese Schiene läuft. Es gibt mutige Bürgermeister. Der Bürgermeister von Magdala wurde von den Nazis dann am Tag nach dem Verbot wurden ihm die ganzen Essensreste vor die Haustür gekippt und er wurde bedroht. Aber der Mann, der steht, der hat da auch nichts zurückzunehmen. Und die Leute danken es ihm im Grunde auch, weil Magdala offensichtlich raus aus der Nummer ist. Es wird keinen Rechtsrock mehr geben. Hoffentlich, ja, in Magdala. Also, es muss der Protest meines Erachtens viel stärker aus der Mitte kommen.
Danke Ihnen nochmal, dass Sie das Thema hier aufgeworfen haben. Ich muss uns jetzt alle schon ein bisschen zur Eile anhalten, damit wir noch bei dem Imbiss und bei einem kühlen Getränk weiter diskutieren können. Ich habe noch, glaube ich, 3 Wortmeldungen schon auf der Liste. Sie waren zuerst, dann sind Sie dran und dann haben Sie das Wort.
Ich würde gerne zurückkommen auf den Eingangsvortrag und da stoße ich mich ganz stark an Formulierungen, die sozialpsychologisch analysierend daherkommen, aber ganz häufig bei denjenigen, die das aufnehmen, als Entschuldigung herhalten dafür, dass Menschen zu rechtspopulistischen oder ausländerfeindlichen oder Menschengruppen diskriminierenden Positionen kommen. Also wenn ich feststelle, das sind häufig Menschen, die sozial benachteiligt sind oder die Ängste haben, dann mag das sozialpsychologisch richtig sein. Aber das entschuldigt ja nichts. Und ob das in Westdeutschland oder in Ostdeutschland ist, ist ja auch erstmal nur eine Feststellung. Dass es Menschen in Ostdeutschland in den letzten 30 Jahren schwerer hat als in Westdeutschland, kann man genauso feststellen. Aber das entschuldigt ja nicht, dass man bestimmte Haltungen einnimmt. Und ich glaube, das in den Vordergrund zu rücken und das auch zum Gegenstand der politischen Auseinandersetzung mit den betreffenden Menschen zu machen, das ist ganz wichtig. Abholen kann ich jemanden zu einer Diskussion, aber bitte nicht mit der Haltung, ich verstehe, dass du jetzt noch jemanden brauchst, den du trittst, weil dir geht es ja im Verhältnis zu anderen in der Gesellschaft schlecht. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, der auch den möglichen Erfolg der Diskussion prägt. Denn ich erlebe es viel zu häufig, dass Menschen, denen so begegnet wird in der Diskussion, noch weitere Anhänger finden, die sagen, ja, ich wähle nicht die AfD, aber ich habe großes Verständnis dafür, dass viele das machen, die sich benachteiligt fühlen in der Gesellschaft. Nein! Dem, denke ich, muss man ganz deutlich etwas entgegenhalten und das heißt auch zu sagen, wenn jemand die Position vertritt, wir brauchen einen starken Anführer und es soll nicht so viel Parteiengezänk geben, zu sagen, genau das ist der Gegenstand der Demokratie. Genau dann funktioniert sie, wenn es eine Auseinandersetzung gibt und wenn es am Ende der Auseinandersetzung auch Gewinner und Verlierer geben darf.
Ich glaube, der Punkt ist angekommen, genau.
Definitiv. Und wenn das auch nur ansatzweise so angekommen ist bei Ihnen, dann habe ich mich offensichtlich nicht deutlich genug ausgedrückt. Aber ich glaube, genau das, was Sie als Letztes zum Beispiel gesagt haben, habe ich ja genau deswegen auch hervorgehoben. Wir berichten erstmal nur Ergebnisse und wir berichten, dass es da offensichtlich eine Diskrepanz gibt zwischen theoretischer Demokratieunterstützung und der praktischen Auslebung dessen, dass man es dann doch ganz okay zu finden scheint, wenn dann für das nationale Interesse Rechte beschnitten werden. Und dass das ein Problem ist, habe ich, glaube ich, ziemlich deutlich gesagt. Genauso wie ich auch auf dem Podium, denke ich, relativ deutlich mache, dass sozusagen Gegenhalten und rote Linien wichtig sind.
Deutlich gesagt, dass das ein Widerspruch ist. Aber für diejenigen, die diesen Widerspruch nehmen, haben Sie in Ihrem Vortrag ganz viel Verständnis.
Ich habe erstmal nur berichtet, aber ich bin da in der Ausrichtung total bei Ihnen, will gar nicht gegenargumentieren, dass Sie in allem, was Sie sagen, recht haben, nur möchte ich sozusagen sicherstellen, dass ich da auch richtig verstanden werde. Was ich hier sozusagen mache, ist ein zweiteiliger Job. Job 1 ist sozusagen erstmal Ergebnisse berichten und ist halt witzig, dass also meisten Vorwürfe kamen, dass wir Alarmismus betreiben würden. Wenn ich es jetzt sozusagen ein bisschen ausgeglichener mache, ist es eben dann auch wieder zu wenig, also von daher, die Gratwanderung ist da und Das Zweite ist eben, dass ich auf dem Podium, glaube ich, sozusagen dann nochmal da bin, um die Ergebnisse anders einzuordnen und auch Haltung zu zeigen. Und das sind zwei verschiedene Jobs. Und von daher danke für Ihren Beitrag, absolut zu Recht. Wir müssen da gegenhalten und klar machen, warum solche Einstellungen problematisch sind. Deswegen machen wir ja die Studie, um zu zeigen, es gibt problematische Einstellungen und das ist auch ein Problem. Und darüber müssen wir reden.
Okay, vielen Dank für die Klarstellung. Jetzt haben Sie das Wort.
Ich möchte nochmal daran erinnern, dass die Führungsspitze der AfD aus den alten Bundesländern kommt, bevor man den Ostdeutschen alles in die Schuhe schiebt. Zur Problematik Zivilgesellschaft. Wenn ich richtig gelesen habe, war von einem Staatsanwalt die Rede, der in die Ablagen versetzt worden ist, weil er seine Dienstvorschriften nicht so ganz erfüllt hat. Wenn das dort anfängt, was soll die kleine Maus machen auf der Straße, der begreift doch gar nicht, um was es geht. Beispiel, Demonstration, Marschroute für die Rechten wird blockiert. Die Blockade wird aufgehoben mit Gewalt. Im Endergebnis steht in der Zeitung, Linksextreme arm und so weiter. 30 Linksextreme von den anderen wird nur zögerlich geredet. Es ist so. Hier in diesem Raum haben wir vor nicht langer Zeit über den NSU geredet. Verfassungsschutz, Chef des Verfassungsschutzes, der ist doch nicht umsonst dort weggenommen worden. Da sehe ich wesentliche Ursachen. Der Fall Amri, der Bevölkerung ist nicht die Wahrheit gesagt worden, was wirklich mit Amri rundherum war. Das ist so. Fernsehen bringt Landung der Alliierten in der Normandie. Damit ist Europa befreit worden vom Faschismus. Falsch. Es ist nicht so. Ich will damit sagen, die Wahrheiten sind nicht ganz so, wie sie rübergebracht werden. Und die Frau Schröder möchte ich einladen für den 18.09. Das sind die alten Säcke. Die werden dann gerne hören ihre Ausführungen. Da geht es nämlich um die Frage des wirklichen Lebensstandards hier in Thüringen. Und das ist ganz einfach so. Davon reden wir hier überhaupt nicht und Sie auch nicht. 660.000 Rentner, 76.000 davon bekommen eine Rente unter 600 Euro, 48% eine Rente unter 800 Euro und 62% unter 1200 Euro. Das ist die Realität. Das sind aber die mit den Eigenheimen wahrscheinlich nicht dabei. Also es gibt hier noch andere Bevölkerungsgruppen, wenn wir analysieren, müssen Sie das richtig machen. Nicht nur die eine Seite. Ja? Mhm.
Ja, vielen Dank. Ich glaube,
vielleicht kurz. Also ich glaube, also Sie merken ja, dass ich immer wieder versuche zu differenzieren. Also ich bin da ganz bei Ihnen, dass man eben nicht einseitig irgendwelche Gruppen rauspicken sollte. Und ich glaube, dass wir eben nicht das alles auf den Osten schieben sollten, habe ich, glaube ich, auch sehr, sehr deutlich gemacht. Und ich hatte mir vorhin, bevor Sie sich gemeldet hatten, schon frühzeitig notiert, Nazis in Thema und auch in Chemnitz übrigens nicht alles Ossis. Ich würde ergänzen, zum großen Teil westdeutsche Kader in Chemnitz, die da die diese rechten Demos organisiert haben, ganz klar viele aus Dortmund und Umgebung, dazu natürlich die sächsische, thüringische Szene massiv, aber eben das Bild, dass das jetzt sozusagen nur rechte Nazis aus dem Osten gewesen seien, hält eben nicht und von daher, ja klar, immer differenziert gucken und die Welt ist halt leider sehr kompliziert geworden.
Ja, und in manchen Sinnen ist unser Deutschland auch ganz gut zusammengewachsen, wenn man das so möchte. Genau, Sie haben noch ein Wort und dann darf Wolfgang Frinte noch kurz.
Es ist auch aufgefallen in der Diskussion, dass der Begriff hier zur Wahl, entscheidend zur Wahl der AfD, den etablierten Parteien ein Denkzettel hier verpassen, dass die den gar nicht mal gebraucht haben. Müssen wir uns wirklich dann so langsam verabschieden von den etablierten Parteien? Wenn ich jetzt Erfurt betrachte, die Kommunalwahl, wir haben 50 Abgeordnete, wir werden 8 Fraktionen haben. Können Sie sich vorstellen, wie das demokratisch laufen wird?
Wäre fast eine Frage für den Innenminister. Ein Satz dazu, Demokratie lebt von Parteien und auch vom Mitmachen. Und das ist eben eine Frage von uns allen, ob wir uns davon verabschieden müssen oder nicht. Aber der Politiker kann das besser einschätzen.
Also die Frage stelle ich mir auch jeden Tag. Also warum die etablierten Parteien jetzt sehr stark am Boden verlieren, das ist natürlich zu großen Teilen selbst gemacht. Ja. Also, aber das würde nochmal, würde für einen ganzen weiteren Abend nochmal Stoff geben. Warum, wieso, weshalb? Ich habe vorhin so ein bisschen angedeutet, dass die große Koalition, also die Verbindung von eher links der Mitte mit rechts der Mitte, eigentlich so ein bisschen so eine einschläfernde Wirkung hatte. Und das hat die Ränder gestärkt. Das ist jetzt meine These. Eine zweite These ist tatsächlich, wenn es jetzt darum geht, sag ich mal, die Kommunalwahlen, ich bin, sag ich mal, in Gotha angetreten, dort ist es so, dass die SPD sich als stärkste Partei behauptet hat, sogar noch dazu gewonnen ist, es lag nicht an mir, um Gottes Willen. Ich habe vielleicht meinen Teil dazu beigetragen, aber das lag im Wesentlichen daran, dass es da auch glaubwürdige Politiker gab, jetzt, sag ich mal, die das gut rübergebracht haben, warum es jetzt doch richtig ist, die SPD zu wählen, auch wenn das eine Losertruppe ist, ja, so wird es ja auch aller Orten gesagt, ja, man wird ja, das Ende dieser Partei wird vorhergesagt und so weiter und so fort, ja, so ist es doch, und man kann aus dieser Abwärtsspirale rauskommen durch eine kluge Politik und natürlich auch durch eine andere Sprache, die man dann spricht, aber wie gesagt, das ist dann nochmal ein ganz neues Thema.
Okay, wir sammeln also schon die Anknüpfungspunkte für eine nächste Veranstaltung. Vielen Dank auch für diesen Hinweis. Eine letzte Wortmeldung nehmen wir auf und dann danke ich Ihnen allen für Ihre Geduld und dann haben wir alle Gelegenheit, uns auch nochmal weiter auseinanderzusetzen damit, aber in vielleicht etwas besseren klimatischen Bedingungen. Bitte, Wolfgang.
Wolfgang Frinte von Jena. Ich wollte eigentlich gar nichts sagen, nur jetzt, nachdem Sie den Satz sagten, wir wollen und wir dürfen auch auf uns, aufgrund unserer Befunde keine Gruppen besonders herausheben. Nein, doch, müssen wir. Nur das war ja auch ein Argument. Was ist denn mit den Ängstlichen? Was ist denn mit den AfD-Leuten, die diese Verschwörungstheorien glauben? Na, da zeigen internationale Befunde, das sind auch die, die sich für Klimaleugner halten. Nein, man muss die. Nehmen Sie doch Ihre Befunde ernst. Das Einzige, was mich wirklich stört, und das ist auch der einzige Grund, warum ich Sigmar Gabriel zustimme. In allen anderen nicht. Ne? Der hat ja von Fälschung gesprochen. Und ich kenne solche Vorwürfe aus meiner eigenen Arbeit als ein damaliger SPD-Integrationsminister in Nordrhein-Westfalen. Unsere Studie von 2012 als gefälscht dargestellt hat. Das ist der schlimmste Beruf, den man als Wissenschaftler bekommen kann. Das ist wirklich schlimm, da müsste man eigentlich in die Erde versinken. Nein, das Einzige, wo der Sigmar Gabriel recht hat, Titel und Inhalt passen nicht zueinander. Und Sie haben es ja selber dargestellt, es ist nicht schlimmer geworden, aber es ist schlimm genug. Und das ernst zu nehmen und auch die Gruppen, die Sie besonders herausgestellt haben, auch in den Vordergrund, nämlich der Arbeit von Mobit und von anderen zu stellen, das halte ich für wichtig. Sonst wäre die ganze Studie eigentlich sinnlos.
Das wäre schlimm, das war nicht mein Ziel.
Man muss die Elche, die anderen Elche kritisieren oder in Frage stellen, man muss sie schon mit Namen benennen.
Auch hier nochmal die Klarstellung, ich glaube, ich bin da falsch verstanden worden. Ich habe gemeint, man muss nicht eine Gruppe rauspicken und sie als schuldig markieren, also die Ossis oder die alten weißen Männer Ü60. Es geht mir darum, dass das eben klar ist, dass es eben sehr, sehr breit in der ganzen Bevölkerung vorkommt und dass wir eben uns nicht eine Gruppe als die Schuld Sündenbocke rauspicken sollten. Das war mein Anliegen. Da haben Sie mich falsch verstanden.
In dem Fall, ich bin ja auch einer über 60. Das ist schon was Wahres. Auf der anderen Seite gibt es Befunde, die zeigen, wir über 60-Jährigen sind auch sehr klimazugewandt. Ne? Also wir leugnen diesen Klimawandel nicht. Wir wollen auch etwas tun. Wir gehen auch mit unseren Plastikmüll offenbar vernünftiger um als die 25 bis
50. Da müsste man mal eine Studie zu machen, noch ein großes Thema.
Vielen Dank, Wolfgang Frinte, auch nochmal für den Hinweis und die Aufklärung. Damit haben wir eigentlich einen ganz schönen Kreis geschlossen. Damit sind wir nämlich wieder am Anfang bei den Ergebnissen der Studie, der Befunde, der Wichtigkeit dieser Studie, die wir, glaube ich, hier nochmal ganz zentral herausgearbeitet haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie diesen großen Bogen, den wir heute Abend gespannt haben, von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, Neurechte, Einstellung, Verschwörungsmythen bis hin zum Versammlungsrecht und zu Verboten, dass Sie das alles mit uns mitgemacht haben. Ich kann Sie nur, so wie es Eva Nagler schon angekündigt hat, nur ganz herzlich einladen, noch bei uns zu bleiben, noch weiterhin zu diskutieren, gerne Anregungen zu geben für weitere Veranstaltungen, wo wir die Themen weiter vertiefen und weiter ringen um die genaue, um die differenzierte Darstellung und um die Lösungsorientierung. Vielen herzlichen Dank an das Podium, vielen herzlichen Dank an Sie.